Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Das sportliche Programm entspricht also schon mal den Wünschen des möglichen Olympiagastgebers. Und das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, wohin sich im Weltsport die Macht verlagert. Gerade so eine IOC-Versammlung ist ja ein Ort, wo sowas dann auch sichtbar wird. Darüber habe ich mit Thomas Konietzko gesprochen. Er ist Präsident des Kanu-Weltverbandes und nur einer von zwei Deutschen, die so einen Posten innehaben. Und ihn habe ich gefragt, wo liegt denn im Moment das Machtzentrum im Weltsport?
Das ist eine sehr gute Frage, die nicht einfach zu beantworten ist. Es ist viel Bewegung im Moment. Das kann man ja auch in Deutschland wahrnehmen, dass arabische Staaten sich immer mehr für die Ausrichtung großer Events organisieren, viel Geld investieren. China hat hervorragende Asienspiele organisiert bis zur letzten Woche. In Amerika mit den Spielen LA 28 tut sich einiges, auch was Investments in Sport betrifft und damit natürlich auch gleichbedeutend, was die Verschiebung von Machtverhältnissen betrifft. Und gerade die Diskussion über die Zulassung der neutralen Athleten aus Russland hat ja gezeigt, welchen Einfluss Europa mittlerweile noch in der internationalen Sportpolitik hat. Lass ich mich mal diplomatisch sagen, zumindest geht der etwas zurück.
Können Sie das konkretisieren? Woran genau macht sich das fest? Einfach weil die Werte, die vielleicht europäische Sportverbände teilweise vertreten, dann auf der Weltbühne eben keine Rolle spielen, weil andere Interessen Vorrang haben?
Das würde ich so nicht sagen, weil der Sport ja schon werteorientiert ist und genau definiert, für was er steht, für was er stehen soll, welche Rolle er spielen kann und spielen muss. Als, ich sag mal, letzte Bastion, die überhaupt alle Länder der Welt noch irgendwo zusammenhalten und zusammenführen kann. Aber es ist natürlich so, dass immer mehr zur Kenntnis genommen wird, dass Politik Sport auch benutzt, um Botschaften zu verbreiten beziehungsweise versucht, Sportpolitik zu beeinflussen. Und das ist natürlich ganz besonders in diktatorischen Staaten der Fall. Da dürfen wir die Augen nicht vor verschließen, aber ist natürlich auch in Europa der Fall. Und das führt dazu, dass dann eine gewisse Distanz zu europäischen Funktionären zu erkennen ist, auch so im Miteinander hier.
Aber das ist ja in dem Sinne kurios, dass der Sport relativ lange, wenn es um diktatorische Einflussnahmen gegangen ist, ja mindestens ein Auge zugedrückt hat. Und jetzt, wo sich die europäischen Länder, also die europäische Politik tatsächlich auch einmischt und zum Beispiel ja auf europäischer Ebene ja einen wertebasierten Sport fordert, dass das dann zu Widerspruch führt.
Also Sie können jetzt von mir da keine Bewertung erwarten, weil ich Ihnen versucht habe, lediglich die Realität zu schildern. Sie haben gefragt, wie sich die Machtverhältnisse verschieben und ich habe aus meiner objektiven Sicht Ihnen einfach versucht darzustellen, wie es im Moment ist. Eine Bewertung können Sie dort von mir im Moment nicht erwarten, weil als Weltverbandspräsident bin ich verantwortlich für 173 unterschiedliche Nationen, Diktaturen, muslimische, buddhistische Staaten. Ich muss immer einen Kompromiss finden und deshalb werde ich mich hier nicht so äußern, wie Sie das jetzt erwarten.
Wie findet man denn als Weltverbandspräsident in dieser Gemengelage Kompromisse?
Oh, verdammt schwierig. Macht mir jeden Tag mehr graue Haare, weil die Welt immer weiter auseinandertreibt und die unterschiedlichen Interessen sich immer weiter voneinander entfernen, also die politischen Interessen. Und jetzt der Sport da vorsichtig sein muss, nicht zwischen die Mühlsteine der unterschiedlichen Interessen zu kommen. Also das ist jeden Tag mehr eine diplomatische Herausforderung. Das wird, das gebe ich gern zu, auch jeden Tag schwieriger, die unterschiedlichen Interessen noch irgendwo in einem Kompromiss zu bündeln. Und die Kompromisse werden dabei auch immer schlechter, naturgemäß.
Fürchten Sie, dass der Sport sich spaltet? Wir sehen das ja gerade auch in der Russland-Frage, dass da die Fronten ja relativ verhärtet sind. Gibt es da die Tendenz, dass womöglich der Sport, die Sportfamilie, wie sie immer so schön beschrieben wird, dass er sich spaltet?
Die gab es vor allen Dingen am Anfang des Ukraine-Krieges, der Aggression Russlands. Aber ich glaube auch, die kluge Politik der Sportverbände des IOC, die vielleicht nicht immer gleich auf den ersten Blick zu verstehen war, hat dazu geführt, dass zumindest die Sportfamilie im Moment noch zusammenhält und zusammengehalten wird. Das war nicht immer populär in manchen Ländern, aber im Moment besteht die Gefahr, aber sie ist kontrollierbar, wenn man die richtigen Entscheidungen trifft. Und die Verantwortung des Sports ist ganz eindeutig in der Olympischen Charta beschrieben. Wir sollen vereinen und nicht trennen. Und das ist das, was wir versuchen müssen, trotz all der Herausforderungen, die es gerade in der Welt gibt und nicht nur in Russland und in der Ukraine.
Und das bedeutet dann im Zweifelsfall eben auch die Zulassung von neutralen Athletinnen, eben weil das in der Mehrheit der Weltsportverbände nicht kritisch gesehen wird.
Nein, weil das einfach in unserer Satzung festgehalten ist, dass Zugang unabhängig von der Herkunft oder von der sexuellen Orientierung für alle Sportler zu Sportevents möglich ist und das konsequent entschieden wird. Wenn es um politische Fragen geht, hat ja das IOC gerade jetzt gezeigt mit der Suspendierung des russischen NOKs, nachdem sie gegen die Satzung verstoßen haben.
Kommen wir einmal auf Deutschland. Wie groß ist denn der Einfluss von Deutschland noch im Weltsport?
Ja, wir haben im Moment 2 IOC-Mitglieder. Die Britta Heidemann und unser Präsident Thomas Bach, beide werden im nächsten Jahr ausscheiden. Wir haben 2 Präsidenten von internationalen olympischen Verbänden, mein Kollege Klaus Schürmann im Fünfkampf und ich. Und wir haben glücklicherweise jetzt ein neues individuelles IOC-Mitglied. Ab morgen hoffentlich, wenn es dann die Session bestätigt. Aber im Vergleich zu anderen Ländern, auch europäischen Ländern, ist die Anzahl internationaler Funktionäre auf so einer hohen sportpolitischen Ebene sehr überschaubar.
Michael Mruns soll nämlich dann gewählt werden. Woran liegt es, dass diese Anzahl überschaubar ist?
Ja, das ist eine Frage, die ich auch nur mit meiner eigenen Erfahrung beantworten kann. Sie müssen viel Lobbyarbeit betreiben, sie müssen viel Aktionen machen und dazu braucht man Zeit, braucht man Unterstützung. Da hat die Bundesregierung schon einiges getan. Ich wurde auch persönlich unterstützt, aber das reicht noch lange nicht aus. Also sie müssen entweder Rentner oder reich sein. Ansonsten gibt es keine Chance, im internationalen Weltsport eine führende Position einzunehmen. Und hinzu kommt, dass es auch sehr schwer für Deutsche ist, in internationalen Verbänden diese Tippeltappeltour zu gehen, weil das ist auch schon eine große Herausforderung, was die Diskussion auf den unterschiedlichen Ebenen betrifft.
Kann man das irgendwie lösen?
Man kann. Es gibt zum Beispiel in Frankreich, in Spanien Programme, die also deutlich mehr gefördert werden, wie es im Moment unsere Regierung macht, für die Unterstützung von Sportfunktionären auf internationalen Ebenen. Dort gibt es persönliche Budgets, die eingesetzt werden können, wo auch mal jemand an einer Bar eingeladen werden kann und das kann abgerechnet werden. Habe ich alles nicht gemacht, nie gebraucht, werde ich auch nicht machen, aber Franzosen und Spanier machen es und es wirkt immer noch. Aber ich glaube, wir haben ja jetzt gerade einen Kurs beendet in Deutschland, wo wir angehende internationale Sportfunktionäre geschult und vorbereitet haben. Und auch das hat in den letzten Jahren ein bisschen gefehlt, so der Austausch und eine Strategiediskussion, wie man hohe Ämter erreichen kann. Man war ziemlich auf sich allein gestellt und da hat die Bundesregierung gelernt und ich glaube, da die richtigen Schritte auch schon unternommen. Muss aber noch mehr kommen.
Ist das ein Stück weit auch symptomatisch, dass Michael Mruns nicht aus den Verbandsstrukturen kommt und jetzt als individuelles IOC-Mitglied gewählt wird?
Nee, überhaupt nicht. Wenn Sie sich die Zusammensetzung des IOCs anschauen, dann gibt es ja einmal die individuellen Mitglieder, die Erfahrungen im Beruf haben, die eine bestimmte Lebensleistung vollbracht haben, die nicht immer unbedingt mit dem Sport zu tun haben muss. Und dann gibt es IOC-Mitglieder, die mit einer Funktion verbunden sind, also Präsidenten von nationalen olympischen Komitees oder Präsidenten von internationalen Verbänden und diese Mischung macht. Und deshalb, glaube ich, haben wir mit Michael Mruns jemanden, der aber beides vereint, Erfahrung im Sport, Erfahrung bei der Organisation von Großveranstaltungen, aber eben auch wirtschaftlich erfolgreich und als Person jemand, der viel zu der olympischen Bewegung beitragen kann.